Ich begrüße jeden Montag Sergei Luchthofen zum Espresso-Blausch. Schönen guten Tag, Herr Luchthofen.
Ich begrüße Sie auch selbstverständlich und unsere Hörer in Erfurt und Weimar. Die Weimarer haben ja schwere Zeiten vor sich.
Wieso das?
Die überlegen. Ich hoffe, das schaffen die. Aber da sind die ja Profis in jeder Hinsicht.
Ja, die sind im Feiern Profis. Die sind ja auch im sich gut finden Profis. Und wir Erfurter sind die Bescheidenen.
Jetzt kommt schon wieder so ein Erfurter Unterton bei Ihnen durch.
Ja, tut mir leid.
Nein, die Weimarer sind schon, ich stelle mir vor, wir hätten Weimar nicht in Thüringen.
Hm. Naja.
Ich weiß gar nicht, was das für ein Thüringen wäre.
Herr Luchthofen, ich habe eine Frage an Sie. Sind Sie auch so ein Typ, der gern mal mit Kohleheiz am Kachelofen sitzt und mit seinem fetten Daimler oder was auch immer fährt, mit 230 über die Autobahn heizt?
Alles nicht mehr der Fall.
Nicht mehr.
Also ich glaube, Kohleheizung kann ich mich noch gut erinnern. Also die erste Wohnung, das war in Erfurt Nordfalkenried, ist immer noch eine Zeile, die nicht renoviert und gemacht worden ist, seltsamerweise. Kleine Reihenhäuschen, zwei Zimmer. Da hatten wir so einen Kohleofen, mit dem man das machen musste. Das gehörte einfach zur Geschichte. Also in der DDR in den 80er Jahren war das weit verbreitet. Ich erinnere immer gerne an den Schmischer der Knoten. Der war dann so vollgesuppt im Herbst oder im Winter von diesem ganzen Staub und von allem, diesem Geruch und dem Ganzen, da ist man durchgefahren, hat vorher Luft geholt und damit man hinten wieder rausfährt und dann wieder Luft schnappen kann.
Also Kohle ist
also,
von gestern.
Es ist schon eine Erinnerung daran und heute mit den Autos, also wenn ich jetzt nicht irgendwo sehr, sehr spät dran bin, was nicht mehr so oft der Fall ist, fahre ich ganz normal Richtwert. Also das ist überhaupt kein Problem für mich.
Also hätten Sie kein Problem mit Tempolimit und Kohleausstieg würde Sie ja auch nicht direkt betreffen, weil Sie nicht im Kohleabbaugebiet wohnen und Sie nicht...
Naja, es ist wie so oft eine erhitzte Diskussion, weil natürlich viele Interessen aufeinander stoßen, da geht es auch um viel Geld und natürlich auch um die Zukunft von Menschen. Ich sage mal, das Problem mit dem Tempolimit ist ein etwas anderes. Wir müssen etwas tun. Ich meine, jetzt ist für uns beide, vielleicht lohnt sich das nicht mehr. Wir haben genug von allem eingeatmet. Entweder überleben wir es oder wir überleben es nicht. Das heißt auch mit der Vorgeschichte, es ist ja zweifelsfrei in Erfurt die Luft viel sauberer geworden. Da kann überhaupt keiner drüber reden. Aber ich sage jetzt mal, die 130 oder was auch immer auf der Straße wären ganz vernünftig. Ob man das so heiß jetzt so diskutieren muss, das ist in Deutschland ein bisschen wie mit den Waffen in Amerika. Das heißt also, wir wundern uns ja auch und schütteln immer mit dem Kopf und sagen, was machen die Amerikaner da? Aber wir machen ja nichts anderes mit diesen freie Fahrt für freie Bürger.
Die Waffen der Deutschen sind ihre Autos, verstehe.
Ja, aber das ist auch wieder übertrieben. Viele fahren ja auch sehr vernünftig. Ich würde das auf leisen Wege machen. Ich kann mich erinnern, als Rot-Grün in Hessen an die Macht kam, dann haben die einfach überall in Hessen auf 120 geschaltet. Das ist ein bisschen wenig, also das muss man einheitlich machen, höchstwahrscheinlich 130, da fahren die Leute immer noch 140. Also so in dem Bereich ansiedeln. Und dann könnten wir wirklich, ich meine, das ist ja nur wissenschaftlich auch nachgewiesen, nicht nur diese minimalen Veränderungen machen, sondern da tun wir schon etwas. Aber was mich noch mehr bewegt an der Stelle, dass wir seit 20 Jahren nicht vorankommen, LKW auf die Schiene zu bringen. Das heißt, Deutschland hat sich da sogar noch rückwärts entwickelt. Selbst unter Rot-Grün ist das ja nicht passiert. Also das ist enttäuschend. Ich glaube, so ein modernes Land wie Deutschland müsste da eigentlich eine vernünftige Lösung finden. Und dann hätten wir sicherlich einiges beizusteuern, dass unsere Kinder, wie sie diese vorbildlich kämpfende schwedische junge Dame, Schülerin, da könnten wir auch den Kindern etwas offener in die Augen schauen, wenngleich die Kinder auch in den dicken Autos mitfahren und auch kein Problem damit haben.
Sie sagen, wir sind ein modernes Land. Sind wir auch eine moderne Demokratie oder sind wir eine Lobbyrepublik? Also wenn man sieht, welche Gesetze von welchen Lobbygruppen, Interessengruppen, Thinktanks geschrieben werden, da kann einem doch mulmig zumute werden und bange um die Demokratie und um den Rechtsstaat?
Das ist ja immer der Versuch da. Es geht ja immer um viel Geld. Es geht ja nicht nur darum, dass irgendein Richtwert oder irgendein Gesetz einfach so platziert wird, sondern es hat ja auch mal Folgen. Das heißt, die einen verdienen, die anderen verdienen weniger und die noch mehr verdienen wollen, versuchen natürlich das zu beeinflussen. Das ist, sage ich mal, nichts Ungewöhnliches, solange die Kontrolle funktioniert. Und wenn wir gar nicht mehr wissen, wer da was alles macht, extern aus welchen Gründen, schauen Sie mal bei diesen neuen Diskussionen um den Feinstaub, diese 100 Ärzte, der Frontmann hat für Daimler-Benz, wenn ich es richtig verstehe, 10 Jahre gearbeitet, also der Lungenarzt. Und hier werden natürlich Lungenärzte in Position gebracht gegen Forscher in dieser Welt, die praktisch also in Laboren sich damit intensiv beschäftigen, nicht einfach nur mit den Folgen etwas zu tun haben und dazu was sagen können, sondern mit der Entwicklung. Das heißt, da haben wir schon natürlich viel Versuche, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und in Deutschland, wenn es ums Auto geht, zum Diesel geht, wird es immer sehr emotional. Da geht es auch natürlich auch um viele Arbeitsplätze. Aber ich sage nur unterm Strich, die Amerikaner und noch schlimmer, die Chinesen werden nicht auf uns warten. Das heißt, sie werden uns einfach die Autos mal nicht abkaufen. Und der Markt in China ist heute wichtiger als der in Frankreich oder in Deutschland oder in den Vereinigten Staaten. Das ist der Wachstumsmarkt. Und wenn die Chinesen Auflagen machen an unsere aus dem Ausland importierten Auto oder dort gebauten Autos, dann, wenn die nur mal husten, haben wir Schwierigkeiten hier. Das heißt also, es ist zu kurz gedacht, die Diskussion heute so emotional zu führen, sondern wir müssen ja in Maßstäben denken, 15 Jahre, was passiert dann auf diesem großen Markt? Es wird ja nicht mehr so sein wie in den 80er Jahren. Da haut man eigentlich ein altes VW-Werk, was hier ausgedient hat, dorthin und die Chinesen freuen sich über die Autos. Nein, die werden nur das Modernste und das Beste abgeben. Da sollte sich Deutschland Gedanken machen und Diskussionen führen. Im Übrigen ist es ja gar nicht so schlecht, dass wir die Wochen jetzt mit Kohle, mit Tempolimit beschäftigt sind. Da sind wir wenigstens nicht mit diesen unsäglichen Themen beschäftigt, die eigentlich nur Randthemen im Augenblick sind, die uns aber eine kleine Partei versucht, die ganze Zeit in die Diskussion reinzuschieben.
Na, trotzdem ist es ja die Grundsatzfrage. Viele Studien sagen, auch der Thüringen-Monitor, 20% der Menschen sind latent rassistisch, haben Einstellungen, die nicht gerade sehr demokratiefreundlich sind. Mit denen müssen wir umgehen und leben. Und diese Partei, die wird auch nicht einfach weggehen, nur weil wir sie schlecht finden. Und die Frage ist, wie sich die Medien und wie sich auch die Politik und die Zivilgesellschaft mit der AfD auseinandersetzt. Das ist doch die große Frage. Ob es da geht um Ausgrenzung, muss man mit denen streiten? Also mit den Funktionären auch? Oder wie, gibt es da ein Patentrezept oder muss man das von Fall zu Fall entscheiden?
Na, Patentrezept gibt es sicherlich nicht, aber wir können ja sehen, dass es eine ganze Reihe von, sagen wir, Versuchen, das zu beschwichtigen, das als normal zu finden, letztlich sich damit zu arrangieren, nicht dorthin führt, dass man tatsächlich hier Spreu vom Weizen trennen kann, also was die demokratische Einstellung anbelangt. Natürlich gibt es in der Bevölkerung immer Leute, die anderer Auffassung sind. Die Frage ist, wo wird das kanalisiert, in welcher Art und Weise Politik wird daraus gemacht. Wir sehen das in Österreich, in Frankreich, wozu das geführt hat, in Österreich noch stärker, dass dann plötzlich die Leute oder in Italien an die Regierungsmacht kommen und dann Dinge veranstalten. Vereinigten Staaten mit Trump ist ja nichts anderes, als auch ein Populist dran. Das heißt also, Dinge gemacht werden oder die Großbritannien im Brexit, nichts anderes. Das heißt, die verwirrend sind am Ende der nationalen, auch der europäischen Entwicklung, schaden, nichts anderes. Ich bin ja nach wie vor in der Grundthese, und das kann ich auch beweisen, dass die AfD die antideutscheste Partei ist, die wir haben, weil sie viele Grundlagen, von denen dieses Land lebt, in Frage stellt. Export, die internationalen Beziehungen, Europa, den Euro, sie ist ja gegründet worden als Anti-Euro-Partei. Das heißt also, es sind viele Dinge, die 100% genau das Gegenteil dessen bedeuten, als das, was sie da sagen. Insofern ist auch, ich finde ordentlich in Thüringen, dass Buchenwald-Knigge ganz klar gesagt haben, diese Leute kommen hier nicht rein mit diesen Thesen, vor allem Herr Höcke. Es gibt auch langsam ein Umdenken. Ich glaube, es war viel Beschwichtigung in den letzten Jahren, so arrangieren irgendwo, ja, nationalkonservativ oder das bezeichnen. Nein, wir haben es hier in Thüringen mit Extremisten zu tun. Das ist auch durch den Verfassungsschutz jetzt nochmal belegt worden, der beschäftigt sich damit. Das heißt, wir haben den Extremistenteil dieser Partei auch noch hier. Das heißt, hier muss ziemlich klar gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter. Und ich finde die Diskussion letzte Woche nicht schlecht. Ich finde es zweifelhaft, dass man sagt, es ist ganz normal, dass 5 Polizisten für die AfD kandidieren. Denn stellen Sie sich vor, Sie sind ja ein munterer Sender, der sich mit Politik und Politikverteidigung beschäftigt. Plötzlich wird Ihr Haus aus welchen Gründen belegt oder belagert von irgendwelchen Rechtsradikalen. Wenn dann diese 5 Polizisten unter denen sind, die Sie verteidigen sollen, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Ja? Wir haben ja immer wieder diese Fälle. Ich glaube, in Torgau, gar nicht so lange her, ein junger Syrer fast erschossen worden, ist von Ärzten auch gepflegt worden. Die Polizei stellt fest, das ist kein rassistischer Hintergrund, obwohl der Täter ein anerkannter Rassist und Nazi und Krimineller ist. Ja, ich will nur sagen, also da verändert sich die Gesellschaft und wir müssen doch schon dagegen halten. Jeder Einzelne, auch den Nachbarn sagen, wenn du die wählst, wählst du Extremisten, du bist ein Extremist, du kannst es jetzt nicht in die Büsche schlagen, nein, das ist mein demokratisches Recht, richtig. Du darfst es tun, aber man muss es dir auch klar ins Gesicht sagen, du bist dann ein Extremist.
Müssen wir noch mal drüber reden, was ein Extremist ist. Ist Trump einer oder ist er nur ein Irrationaler, der eigene Interessen verfolgt? Ist er eigentlich sehr rational und sehr klar und gibt sich nur als Trottel und macht eigentlich Lobbypolitik?
Naja, er hat sozusagen eine eigene Auffassung von dieser Welt, ob die tatsächlich fürs Regieren ihn tatsächlich prädestiniert. Ich glaube nicht. Er ist ein spekulanten Spieler. Diese Auseinandersetzung jetzt um den Shutdown und die ganze Entwicklung, dass man Hunderttausende Bedienstete einfach nach Hause geschickt hat oder ihnen das Geld nicht ausgezahlt hat, nur auf ihren Rücken ausgetragen hat, ein Pokerspiel, nicht mehr und weniger. Ja, und die Pelosi, die demokratische Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, hat die besseren Nerven gehabt am Ende. Er hat ja eingelenkt, nicht weil er seine Mauer nun jetzt inzwischen unsinnig findet. Nein, er merkt, er hat eine schlechte Karten gehabt, die Umfragewerte sind runtergegangen, da hat er das Ding erstmal belegt. Der sucht jetzt nach einer Rache an dieser Stelle, gar keine Frage. Das heißt, es regiert jemand, der seine persönliche Eitelkeit in den Vordergrund stellt und nicht die Interessen der amerikanischen Nation. Denn unterm Strich, nach 2 Jahren Donald Trump, kommt ja raus, dass die Amerikaner eigentlich trotz guter wirtschaftlicher Entlastung, zum Beispiel bei den Exporten, ja eigentlich eher verloren haben als gewonnen haben. Das heißt, diese Art zu erpressen, andere unter Druck zu setzen, möglicherweise rauszupicken und die dann klein zu machen, weil man die wirtschaftliche Macht hat, all das funktioniert offensichtlich nicht so, wie sich der eine oder andere vorstellt. Amerika ist polarisiert und der Mann hat sehr schwer dazu beigetragen. Also ich glaube nicht, dass er einen Plan hat, außerdem, dass er am Ende als der Gewinner dastehen will. Er hat ja selbst diese wirklich krachende Niederlage, die er jetzt versucht nach außen hin als Gewinn zu verkaufen. Das heißt, der Mann ist normalerweise ein Fall für einen Arzt.
Fall für einen Arzt. Herr Lochtrup, haben wir was vergessen für diese Woche?
Ach, ich habe mich schon gewundert. Wie wollen Sie das Ganze eigentlich alles in ein Paket packen? Wir haben natürlich den Kohleausstieg noch, wir haben Brexit, kein Plan B. Wir haben Venezuela, da geht es ja auch
um Öl.
Venezuela ist ja... Das muss man wissen, als Hintergrund für diesen Konflikt, ist ja höchstwahrscheinlich nach den heute ermittelten Ressourcen das Land mit den meisten Ölvorkommen in der Welt. Nicht die Saudis, nicht die Russen, nicht die Amerikaner, sondern Venezuela. Aber das meiste Öl ist gebunden in Sand. Das heißt, man kann es nur durch Fracking fördern. Wer ist der große, sag ich mal, technologische Riese beim Fracking? Und hat Unternehmen, die damit sich beschäftigen, die Vereinigten Staaten, da haben sie schon die ganze Geschichte des Konflikts. Ja. Es geht hier natürlich nicht um Maduro in erster Linie, auch wenn er ein Autokrat ist und der natürlich auch ein Land ruiniert hat und auch nicht gut regiert. Aber davon haben wir Dutzende in der Region und Hunderte in dieser Welt. Saudis sind nicht anders, reaktionär durch und durch. Denken Sie an die Frauenrechte. Aber da hat niemand vor, einzumarschieren und hat auch niemand vor, eine Gegenregierung aufzubauen. Oder schauen Sie die ganzen kleinen Länder da in Lateinamerika, Nicaragua, der Ortega, Guatemala, ja, wie alle, wie sie heißen, ja. Im Prinzip überall ähnliche Situationen, da will aber keiner einmarschieren. Natürlich geht es in Venezuela in erster Linie um das Öl.
Es geht immer um Geopolitik und um Macht und um Interessen. Herr Lochtrufen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche.
Ja, angenehm kann sie gar nicht werden. Wieso? Weil wir in den nächsten Tagen ja wieder die Geschichte haben mit den Mittelstreckenraketen. Ah. Da läuft dieses amerikanische Ultimatum raus, die Russen werden sich dem nicht beugen. Die haben da eine PR-Veranstaltung letzte Woche gemacht, da konnte man sich irgendeine eine leere Hülse eine Rakete anschauen. Die Amerikaner sind das gar nicht hingegangen, die Deutschen auch nicht. Also in Moskau, also ist das vorgeführt worden. Also wir erleben diesen ganzen Unsinn, diesen fast kriminellen Unsinn, den wir schon in den 80er Jahren erlebt haben. Damals natürlich auch mit gutem Grund fürchtend, das kann auch schief gehen. Also, dass die Geschichte so gut verlaufen ist für uns, das ist auch ein Zufall. Es hätte auch knallen können. Das heißt also, sehenden Auges führen die uns in die nächste, sag ich mal, gut gesagt, Katastrophe.
Das war nicht sehr optimistisch, aber nächste Woche steigen wir optimistisch ein und enden optimistisch.
Aber selbstverständlich.
Herr Lochtrufen, Ihnen eine angenehme Woche und noch einen sehr schönen Tag.
Jawohl, unseren Zuhörern natürlich auch.
Tschüss. Auf Wiedersehen.